Sternengeschichten Folge 603 Genesis und der Sternenstaub. Die Geschichte von Genesis beginnt am 8. August 2001 und in Wahrheit beginnt sie natürlich schon viel früher. Nicht, weil mit Genesis das erste Buch der Bibel gemeint ist, das tatsächlich mit der Schöpfung der Welt beginnt, sondern weil ich heute von der Raumsonde Genesis erzählen möchte, die zwar am 8. August 2001 vom Cape Canaveral mit einer Delta-2-Rakete ins All geflogen ist, die aber natürlich nicht erst an diesem Zeitpunkt begonnen hat zu existieren. Genesis ist ein Teil des Discovery-Programms der NASA und das wurde schon 1990 gestartet, um, wie es der damalige NASA-Chef Daniel Goldin gesagt hat, schnellere, bessere und billigere Missionen zur Erforschung des Sonnensystems zu realisieren. Genesis, das war die fünfte Mission des Discovery-Programms und das Ziel war die Erforschung des Sonnenwindes. Ich habe in den Sternengeschichten ja schon oft davon erzählt, dass die Sonne nicht nur Licht oder besser gesagt elektromagnetische Strahlung ins All sendet, sondern auch einen stetigen Strom aus geladenen Teilchen. Und das sind gar nicht mal so wenig Teilchen. Die Sonne verliert durch den Sonnenwind circa 1 Million Tonnen ihrer Masse und das in jeder Sekunde. In den äußeren Schichten der Sonnenatmosphäre, der Korona, über die ich in Folge 134 ausführlich gesprochen habe, da sind die Temperaturen enorm hoch und die Teilchen bewegen sich entsprechend schnell. Ein paar davon sind so schnell, dass sie die Anziehungskraft der Sonne überwinden können und die sind es, die den Sonnenwind bilden. Und da die Sonne im Wesentlichen aus Wasserstoff und Helium besteht, muss auch der Sonnenwind aus Wasserstoff und Helium bestehen. Der Wasserstoff, der ist aber ionisiert, das heißt das Elektron, das die Hülle eines Wasserstoffatoms bildet, ist von dem Proton, das den Wasserstoffatomkern darstellt, getrennt. Und auch das Helium ist in Elektronen und Heliumatomkerne aufgespalten und die Heliumatomkerne, die nennt man auch oft Alpha-Teilchen. Der Sonnenwind besteht also aus Elektronen, aus Protonen und aus Alpha-Teilchen. Und wenn das schon alles wäre, dann wäre die Sache nicht so enorm interessant. Aber die Sonne besteht eben nicht nur aus Wasserstoff und Helium. Die enthält auch andere chemische Elemente, in sehr geringen Mengen zwar, aber auch die tragen einen kleinen Teil zum Sonnenwind bei. Und das wollen wir dann schon ein bisschen genauer wissen. Wenn wir die Zusammensetzung des Sonnenwinds messen, dann verstehen wir auch besser, was im Inneren der Sonne passiert, wie sie entstanden ist, wie sie sich entwickelt, was da alles tief unten unter ihrer Oberfläche abläuft und so weiter. Das Problem ist nur, wie misst man den Sonnenwind? Es handelt sich ja um elektrisch geladene Teilchen und die werden vom Magnetfeld der Erde und auch von ihrer Atmosphäre abgehalten. Und das ist gut, weil das für uns unter Umständen ein bisschen unangenehm werden könnte, wenn wir einem ständigen Bombardement dieser kosmischen Strahlung ausgesetzt werden. Aber es ist halt auch ein bisschen doof für die Astronomie. Wenn wir den Sonnenwind direkt messen wollen, müssen wir ins Weltall. Und da sind wir ja auch hin. Diverse Raumsonden haben immer wieder Sonnenwind erforscht. Die Apollo-Missionen, die haben sogar auf der Oberfläche des Mondes entsprechende Experimente aufgebaut. Aber im Weltall sind unsere Forschungsmöglichkeiten halt zwangsläufig immer ein bisschen eingeschränkt. Und deswegen hat man sich gedacht, wir holen uns einfach ein bisschen Sonnenwind auf die Erde, damit wir das dort in unseren Labors so ausführlich wie möglich erforschen können. Und genau das war das Ziel der Genesis-Mission. Die Raumsonde, die hat zuerst mal die üblichen Instrumente an Bord gehabt, mit denen man Sonnenwind erforschen kann. Da waren Detektoren, die Geschwindigkeit, Dichte, Temperatur und Energie der Sonnenwindpartikel gemessen haben. Aber da waren nicht nur Detektoren, sondern auch Kollektoren. Und in diesen Kollektoren sollte der Sonnenwind eben nicht nur gemessen, sondern auch gesammelt werden. Teilchen aus dem Sonnenwind, die konnten auf diese Kollektoren auftreffen und dort dann, naja, vereinfacht gesagt, stecken bleiben. In einer speziellen Kapsel sollten die dann zurück zur Erde gebracht, da dann wieder rausgeholt werden und erforscht. Sowas ist natürlich nicht leicht zu bauen. Diese Kollektoren, die müssen extrem rein sein, damit man auch nur das findet, was man finden will und nichts, was man schon von der Erde mitgebracht hat. Aber wir können sowas bauen und sowas hat man gebaut. Und am 8. August 2001 ins Weltall geschickt. Die Raumsonde Genesis, die hat dann aber noch knapp 3 Monate lang weiterfliegen müssen, bis sie an ihrem Bestimmungsort angekommen war, dem Lagrange-Punkt L1. Das ist ein Punkt auf der Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne, vereinfacht gesagt der Punkt, an dem sich die Kräfte, die von Sonne und Erde wirken, gerade gegenseitig aufheben. Diesen Punkt hat Genesis am 16. November 2001 angefangen zu umkreisen. Am 3. Dezember 2001 hat die Sonne ihre Kollektoren geöffnet und angefangen, Teilchen des Sonnenwinds zu sammeln. Das hat bis zum 1. April 2004 gedauert und die Kollektoren waren jetzt hoffentlich mit jeder Menge Partikel aus dem Sonnenwind gefüllt. Aber das ganze Zeug muss ja noch zurück zur Erde. Das war am 8. September 2004 geplant und das hat auch am 8. September 2004 stattgefunden, aber leider nicht so, wie es geplant gewesen wäre. Der Sammelbehälter mit den Proben, der ist so auf den Weg gebracht worden, dass er über der Wüste bei Salt Lake City in den USA runterkommt. Und dabei wollte man wirklich besonders sorgfältig sein. Man hat sich gedacht, okay, so eine simple Landung mit Fallschirm, das wäre vielleicht immer noch zu heftig gewesen für diese besondere Proben. Deswegen hat der Plan so ausgesehen. 33 Kilometer über dem Boden, da sollte zuerst mal ein Bremsfallschirm ausgefaltet werden, um die Kapsel abzubremsen. Ja, das macht ein Bremsfallschirm. Und wenn sie dann nur noch 6,7 Kilometer vom Boden entfernt ist, dann benutzt man einen großen Fallschirm, damit man sie noch langsamer macht und ihre Flugbahn stabilisieren kann. Und dann schickt man einen Helikopter, der die Kapsel mit einem langen Haken einfängt, noch bevor sie den Boden berühren kann. Ist ein guter Plan. Das Problem war nur, die Fallschirme sind nicht ausgelöst worden. Die Sonde ist nur durch den Luftwiderstand gebremst auf den Wüstenboden zugerast, wo sie mit einer Geschwindigkeit von ca. 310 Kilometern pro Stunde, definitiv eingeschlagen und nicht gelandet ist. Nicht gelandet ist. Wenn man sich die Bilder dieser halb im Boden eingegrabenen Kapsel anschaut, dann kann man diese Wucht nachvollziehen. Und die Kapsel, die ist dabei auch aufgebrochen und Teile der Probenbehälter sind beschädigt worden. Das war definitiv nicht das, was man sich erhofft hat. Und noch dazu ist es verursacht worden durch einen sehr vermeidbaren Fehler. Der Beschleunigungsmesser, der den Fallschirm auslösen hätte sollen, der war verkehrt herum eingebaut worden. Und ja, jetzt ein Fun Fact am Rande. Das berühmte Murphy's Law, Murphy's Gesetz, das besagt, alles was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Das geht auf den Ingenieur Edward Murphy zurück, der das 1949 aufgestellt hat, als bei einem Test der US Air Force sämtliche, jawohl, Beschleunigungsmesser falsch herum eingebaut worden sind. Aber so schlimm die zertrümmerte Sonde am Wüstenboden von Utah auch ausgesehen hat, es war nicht alles verloren. Ein paar der Kollektoren, die waren überraschenderweise ganz geblieben und man hat sie in den Labors untersuchen können. Es war nur eine sehr geringe Menge an Sonnenwindpartikeln da drinnen, nur 3 bis 4 Mikrogramm, aber die haben uns einiges verraten. Wir haben zum Beispiel darin die Elemente Neon und Argon gefunden, in ziemlich der gleichen Menge, wie wir sie auch in Proben aus Mondgestein nachweisen haben können. Die Steine vom Mond, die waren 100 Millionen Jahre alt und das heißt, zumindest in den letzten 100 Millionen Jahren hat sich die Zusammensetzung des Sonnenwindes kaum geändert. Ein besonderes Ziel war es auch von Anfang an, im Sonnenwind Sauerstoffatomkerne nachweisen zu können. Sauerstoff haben wir nämlich auch im Gestein der Erde, im Gestein des Mondes, des Mars und in Meteoriten gefunden. Im Sonnenwind, da war aber mehr Sauerstoff als bei Erde, Mond, Mars und Meteoriten. Das ist überraschend, denn die Sonne und die anderen Himmelskörper, die sind ja aus derselben Wolke an kosmischem Gas und Staub entstanden. Zuerst ist die Sonne entstanden, die dann von einer Scheibe aus Material umgeben war, aus der sich die Planeten gebildet haben. Aber die relativen Mengen der Elemente, die sollten trotzdem gleich sein. Und dass es nicht so ist, das bedeutet, dass zwischen der Entstehung der Sonne und der Planeten irgendwas passiert ist, was dazu geführt hat, dass sich die Menge an Sauerstoff verringert hat. Auch wenn Genesis nicht so gelaufen ist, wie es geplant war, am Ende haben wir trotzdem noch was gelernt, was wir vorher nicht gewusst haben. Und darauf kommt es an. Trotz der alles anderen als sanften Landung hat Genesis am Ende so gut wie alle vorab gesetzten wissenschaftlichen Ziele erfüllt.